Herzlich willkommen beim Buddha-Blog, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen. Geschichten, meditative Texte und Anleitungen zur Meditation, einfach und verständlich erklärt von Shaolin Rainer, einem ehemaligen buddhistischen Mönch, der heute die Lehre Buddhas nach seinen persönlichen Vorstellungen vermittelt. Viel Spaß und eine kleine Erleuchtung beim Podcast.
Buddha Blog Podcast Folge 119. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen bei Buddha Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Dein Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass du da bist. Bitte lade dir auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Am heutigen Geburtstag von Buddha wünsche ich dir viel Spaß bei deinem Podcast. Der Titel der heutigen Folge lautet Glaube ohne Gott. Glaube ohne Gott. Buddhismus ist die Lehre des erleuchteten Buddhas. Seine Philosophie liegt voll im Trend. Zivilisationsmüde Westler erhoffen sich Befreiung, Friede und Achtsamkeit. Aber ohne die Essenz der Worte des Lehrers aller Lehrer bleibt nur die Buddha-Statue als Dekorationsobjekt. Immer mehr Europäer bekennen sich zum Buddhismus. Besonders als Zweitreligion kommt die Philosophie des indischen Prinzen immer mehr zur Geltung. Der große Unterschied zwischen dem Buddhismus und den großen Religionen ist, dass die Menschen im Buddhismus nicht auf Gottes Gnade angewiesen sind, sondern der Einzelne selbst seine Wahrnehmung ändern muss, um Leiden zu vermeiden. Wer nicht mehr leidet, der ist entweder erleuchtet oder aber auf dem Weg dorthin. Denn Leid ist, nach der Lehre, nur in der jeweils falschen Wahrnehmung begründet. Im Buddhismus ist von Gott oder Göttern keine Rede, weshalb die Rituale der Kirchen keine Entsprechungen haben. Schuld und Sühne wird nicht mehr thematisiert. Anhänger sollten eben allen Lebewesen Glück wünschen. Im Buddhismus erlöst sich der Mensch selbst, benötigt dafür niemanden. Es gibt keine Gottesbeziehung, kein theologisches System. Buddhismus ist eine Philosophie ohne Vorgesetzte, ohne Schuld, ohne schlechtes Gewissen. Er ist nur eine Art von Empfehlung. Es gibt keine Hölle, die auf diejenigen wartet, die gesündigt haben. Das allfällige Ziel im Buddhismus ist das Erreichen der persönlichen Erleuchtung, die im Westen auch mit dem Nirvana gleichgesetzt wird. Kern der buddhistischen Lehre sind die vier edlen Wahrheiten, die als Anleitungen zur Handlung zu verstehen sind, etwas ähnlich den zehn Geboten, aber als Ziel die Vermeidung und das Erlöschen des Leides haben, die in den menschlichen Verhaltensweisen wie Gier, Hass und Verblendung ihren Ursprung haben. Der Weg zur Überwindung der Leiden ist der achtfache Pfad des Buddhas. In der Philosophie, die wir heute Buddhismus nennen, gibt es keinen Lehrer, keinen Führer, keinen Heiligen oder Gott, der den Menschen die persönliche Erleuchtung abnimmt. Jeder ist eigenverantwortlich für sein Schicksal, sein Karma, seine Bestimmung. In vielen Ländern ist Buddhismus heute sogar Staatsreligion, obwohl der Buddha klare Anweisungen hinterlassen hat. Er wollte eben nicht angebetet werden. Über die Jahrhunderte war seine Lehre aber starken Veränderungen ausgesetzt. Gläubige wollten sich an etwas festhalten. Der Bedarf an Bildnissen und Statuen zur mentalen Stimulation wurde immer größer, sodass in Tempeln und Klöstern dieser Teil beständig wuchs. Gerade der Chan-Buddhismus aus dem Shaolin-Tempel China legt das Augenmerk auf die Erleuchtung, nicht auf die Anbetung von Reliquien oder Statuen. Als Erlösungsweg durch die persönliche Erleuchtung steht die Lehre des Lehrers aller Lehrer jedem Suchenden offen. Du weißt ja, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, im Erlösten ruht die Erlösung. Glaube ohne Gott, Teil 2. Der Buddhismus kennt keine Dogmen, etwas zu glauben ist nicht nötig, denn die Erleuchtung schlummert in jedem Menschen. Keiner muss davon überzeugt werden. Eine Missionierung, wie etwa bei den monotheistischen Weltreligionen, ist nicht vorgesehen. obwohl sich alle Buddhisten freuen, wenn wieder neue Mitglieder an der Schwelle stehen. Ein wesentlicher Unterschied zu anderen Gemeinschaften ist, dass sich die buddhistische Philosophie eben nicht auf ihre Einzigartigkeit beruft, andere Weltanschauungen akzeptiert, kein Streben nach absoluter Autorität zeigt. Daher wirkt der Buddhismus auf Außenstehende tolerant und friedlich, mäßigend und achtsam, während monotheistische Religionen darauf beharren, dass es nur einen Gott gebe, machen die Anhänger des Buddhismus keine Vorhaltungen, neben jedes Lebewesen so hin, wie es sich zeigt. Was nicht heißen soll, dass sich Buddhisten ein X für ein U vormachen lassen, ganz im Gegenteil, aber eben leben und leben lassen, das ist die richtige Devise. Buddhismus wird als absolut friedlich gesehen, da in der Zeit seit dem Ableben des Buddhas keine oder nur kaum religiöse Blutvergießen zu beklagen waren, ganz im Gegenteil etwa zu den Höllenqualen, die die europäischen Kirchenfürsten in der Vergangenheit über die Menschheit brachten und noch immer bringen. Was Buddhisten sich aber für alle Lebewesen wünschen, ist, dass kein Leid mehr existiert, daher ein gewisses Maß an Glück herrscht, besonders jeder Mensch seinen Weg findet. Von Gott oder Göttern berichten die buddhistischen Sutras jedenfalls nicht. Die Lehre des großen Lehrers hat mit Theologie nichts gemeinsam. Es ist eine Ethik ohne Gott. Man könnte auch sagen, dass im Buddhismus die Menschen die Lebensregeln bekommen, um in einer produktiven und ausgewogenen Gemeinschaft leben zu können. Die Lehre des Erhabenen ist trotzdem zu einer Weltreligion geworden, was schlicht und einfach daran liegt, dass viele Kulturen ihre Riten auf den Buddhismus aufgepflanzt haben, ähnlich wie die Christen das Weihnachtsfest von den römischen Saturnalien übernahmen oder Halloween aus dem Geisterglauben der frühen Vorväter. Man macht halt das, was man kennt, die Gewohnheiten sind eben schwer zu wechseln. Nach der Lehre Buddhas sind allerdings alle Religionen als eine Art von Medizin für den Menschen zu betrachten, allerdings steht nur im Buddhismus das Thema Leiden ganz weit oben. In vielen Bereichen überschneidet sich der Buddhismus mit den Weltreligionen. Die Lehre des indischen Prinzen setzt besonders im achtfachen Pfad die Basis für Erfolg, Disziplin und Anstand. Während andere Glaubenssysteme alles für das Leben nach dem Tod machen, gehen die meisten Buddhisten davon aus, dass sie wiedergeboren werden, weshalb das Sterben nur das Wechseln der Kleider darstellt. Man bekommt eine neue Chance, die Erleuchtung zu finden. Du weißt in der Zwischenzeit sicherlich, der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, unter den Idealen, die einen Menschen über sich selbst und seine Umwelt hinausheben können, gehört die Ausschaltung weltlicher Begierde, die Ausmerzung von Trägheit und Verschlafenheit, Eitelkeit und Geringschätzung, das Überwinden von Ängstlichkeit und Unruhe und Verzicht auf schlechte Wünsche zu den Wesentlichsten. Glaube ohne Gott Teil 3. Was unterscheidet den Buddhismus von den monotheistischen Weltreligionen? Was macht die Lehre des indischen Prinzen so besonders, dass wir selbst nach 2500 Jahren seinen Namen kennen, seine Statuen aufstellen? In der Philosophie, die wir heute Buddhismus nennen, ist am Ende jeder Mensch für sich selbst verantwortlich. Er selbst bestimmt mit seinem Tun, ob er oder sie die persönliche Erleuchtung erreichen wird oder eben nicht. Niemand wird den Weg für den Suchenden gehen. Weder gibt es dafür einen Gott oder Führer. Wichtig ist das Gesetz des Lebens, die Ursache und die Wirkung, welches unveränderlich die Dinge bestimmt. In der Weltanschauung des indischen Prinzen wird Fanatismus und blinder Gehorsam abgelehnt. Jeder Mensch soll immer wieder selbst die Zusammenhänge betrachten, Ursache und Wirkung erkennen, nicht wie er oder sie es gerne hätte, sondern so wie es ist, so soll es nach der Botschaft des Buddhismus dann akzeptiert werden. Daraus ergibt sich, dass der Buddhismus auch eine politische Kraft war und ist, denn alles Streben, Macht oder Gewinn, Sex oder sonstiges, übersteigerte Verwirrung, das sind alles nur Täuschungen des eigenen Ichs. Niemand kann sich dem Gesetz von Ursache und Wirkung entziehen. Kein armer und kein reicher Mann, kein Politiker und kein Untertan, alle sind eben gleich. Die Frage ist, ob der moderne Mensch im Westen sich von den Glaubensvorschriften seiner Vorväter lösen kann. Die meisten Europäer sind mit monotheistischen Religionen aufgewachsen, die ein striktes Über- und Unterordnungsverhältnis mit Gott oder Göttern propagieren. Sich hier plötzlich von allen Göttern verlassen vorzufinden, eigenverantwortlich und alleine zu fühlen, das ist nicht jedermanns Sache. Der Buddhismus ist von einer besonderen Toleranz umgeben, die vielen Mitteleuropäern den Einstieg schmackhaft macht. Die Statuen des großen Lehrers stehen heute fast in jedem Haus, aber über die Philosophie machen sich die wenigsten Gedanken. Dabei wäre ein Überblick über die Lehre sicherlich vorteilhaft. Sich mit dem Buddhismus wirklich und ernsthaft zu beschäftigen, erscheint aber häufig als zu komplex. Im Buddhismus ist jeder seines eigenen Glückes Schmied, denn nur die Taten zählen, das Gesetz von Ursache und Wirkung eben in Reinkultur. Irdisches Streben ist hierbei so völlig sinnfrei, da alles so kommt, wie es kommen muss. Das zu akzeptieren ist ein großer Schritt, der Teil ist klar. Die Taten eines Lebewesens ergeben seine Stellung im Kosmos, im Universum. Wer ins Nirvana einzieht, dessen Flamme ist für immer erloschen. Der Kreislauf der Wiedergeburten wurde erfolgreich durchbrochen. Meine Hörer wissen, der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, Götter selbst beneiden Buddhas, die voll Einsicht alle Zeiten tief versenkt als Weise rasten, in der Ruhe Einsamkeit. Drei Bereiche des Trainings Teil 1. Nach Buddha sollen seine Anhänger sich in drei Bereichen weiterentwickeln, an sich arbeiten und trainieren. Zuallererst müssen wir an der Moral arbeiten, denn nur moralisch einwandfreies Verhalten kann uns von den Ursachen des Leids, nämlich der Gier, dem Hass und der Verblendung, fernhalten. Sollten unreine Gedanken aufkommen, dann müssen wir uns davon befreien, bevor diese Gedanken uns dazu bringen könnten, etwas zu tun, was wir bereuen würden. Wir sehen die Welt mit all ihren Reichtümern, wir denken an die Dinge, die sich reiche Menschen kaufen können, aber eben nicht wir. Hier kommt schon die Gier hervor, wegen der wir dann Dinge tun würden, die wir eben nicht anständig finden. Hier ist es nur ein kleiner Schritt, um unmoralisch zu handeln, alles Mögliche zu erzählen, um auch an so schöne Dinge zu kommen. Oder etwa die Gier nach der Frau eines Freundes oder umgekehrt, die wir heute gesehen haben, die wir plötzlich begehren, obwohl wir solch ein Gefühl unpassend empfinden. Wer nun seinen Gedanken nachgeht, der wird merken, dass er ganz schnell dieses Begehren abstellen muss. Oder die Frau, die gierig, obwohl in einer festen Beziehung, einen attraktiven Mann trifft, sich plötzlich beim Flirten wiederfindet. Hier kann mit Achtsamkeit schnell das Problem abgestellt werden. Oder wir verspüren Zorn oder Hass, weil wir uns eben keine schönen Dinge kaufen, unsere Kinder nicht beschenken können, wie wir wollen. Aber die Achtsamkeit kann auch dieses Gefühl bemerken, ihm nachspüren. Warum bin ich zornig wegen vergänglichen Dingen? Alles wird vergehen, auch diese jetzt so schönen Gegenstände. Aber lohnt es sich hier mit dem Schicksal zu hadern, nur weil ich mir so etwas nicht anschaffen kann? Mit Achtsamkeit bekommen wir diese Gefühle schnell unter Kontrolle, denn es ist nicht wirklich wichtig. Nichts hat Bestand, alles wird vergehen. Die Verblendung kann jeden von uns immer wieder befallen, nämlich dann, wenn er oder sie von der Lehre Buddhas abfällt und plötzlich wieder Äußerlichkeiten wichtig findet, in Rage gerät, Alkohol und Drogen sucht, Lügen und schändliche Sprache verwendet, der Völlerei frönt oder sexuellen Ausschweifungen sucht, stiehlt oder gar tötet. Wir alle sind Menschen, es kann einen jeden von uns treffen, aber diejenigen, die mit Achtsamkeit leben, die werden sich rechtzeitig besinnen. Die Moral dient dazu, den Menschen in seinen normalen Zustand zu halten, ihm eine Mitte zu geben, sodass er oder sie keine Dinge tut, die er oder sie später bereut. Hierfür sollten wir grobe Unreinheiten meiden. Wir müssen nicht perfekt sein, wenn wir uns bemühen, reicht das schon aus. Und wenn wir jeden Tag ein bisschen besser darin werden, dann erreichen wir unsere wahre Buddha-Natur und damit die Erleuchtung. Und wie ihr ja wisst, ist der Weg das Ziel. Buddha sagte einmal, mein Geist wird friedvoll sein und ich werde keine bösen Worte äußern. Drei Bereiche des Trainings Teil 2. Das mentale Training ist der zweite Bereich, in dem wir uns üben sollten. Wenn die Moral gefestigt ist, siehe Teil 1, dann ergibt sich die geistige Fortbildung von fast alleine. Hier sollen nach Buddha die Anhänger damit beginnen, bewusst gesunde und ungesunde Geisteszustände zu unterscheiden. Wer etwa Hass oder Gier in sich aufsteigen fühlt, wer wütend oder eifersüchtig ist, der hat noch einen Umweg vor sich, bevor er oder sie auf den Pfad Buddhas einbiegen kann. Auch die Verblendung gehört zu den ungesunden Geisteszuständen, doch verblendete Personen sehen sich meist nicht als verblendet an. Hass und Gier aber sind sogar körperlich erlebbar. Wer hasst, der fühlt diese Emotionen. Wer gierig ist, der kann dies mit etwas Ehrlichkeit auch schnell bemerken. Ein gesunder und erwachsener Gedankenpalast aber ist gütig, freigebig, weise und bedacht. Diejenigen unter uns, die die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind, die sind in der Mitte angekommen, befinden sich auf dem mittleren Weg, von dem der große Lehrer sprach. Ich behaupte jetzt einmal, dass ein jeder gesunde oder ungesunde Geisteszustände klar unterscheiden kann. Jeder merkt, was ihm oder ihr gut tut. Man muss dafür nicht intelligent oder erleuchtet sein. Nein, diese Fähigkeit steckt in jedem Menschen. Und wenn wir diese Anlage fördern, dann kommt immer mehr davon auf uns zu. Und natürlich können wir diese Begabung auch trainieren, uns selbst auf die Finger schauen, eben nicht alles einfach durchgehen lassen, nein. Wir wollen unserem Idol nacheifern, dem Buddha folgen, seine Ratschläge, sein Wissen nutzen, ein Leben führen, bei dem wir mit uns im Reinen sind. Hierfür benötigen wir einzig und alleine ausreichend Achtsamkeit, mit der wir unsere Handlungen, unser Denken, unser Sprechen und unser Sehen überwachen. Eben nicht die Dinge nur dahin treiben lassen, das wäre auch zu einfach. Mit Achtsamkeit gehen wir allen Emotionen nach. Warum habe ich jetzt das oder das gedacht? Wieso habe ich dies oder jenes gesagt? Aus welchem Grund habe ich es getan? Was ich gerade tat, wieso sehe ich manche Dinge, andere aber entgehen mir völlig. Und dann gehen wir daran, diese mit Achtsamkeit erlebten Situationen abzuspeichern, im Sinne der buddhistischen Lehre, aber frei von Wertung. Willst du einmal versuchen, die gesunden und ungesunden Geisteszustände zu bemerken, sie zu benennen, zu ordnen, zu erleben? Wir bewegen nicht ohne Grund den Kopf, kratzen uns auch nicht einfach so am Ohr. Nichts passiert ohne Anlass. Achtsamkeit kann man pflegen, es ist ein Entschluss. Ob man achtsam sein mag oder eben nicht. Der Weg ist wie immer das Ziel. Buddha sagte einmal, dieser Erhabene ist ein vollständig Entwickelter, ein wahrer Erleuchteter. Drei Bereiche des Trainings Teil 3. Die Achtsamkeitsmeditation ist ein guter Weg, um an sich selbst zu arbeiten, die Phänomene zu erkennen, Emotionen richtig zu sortieren. Hier bietet es sich an, den Atem zu beachten, dabei den Atem sozusagen in den Bauch zu lenken, diesen nicht einfach gewähren zu lassen, sondern bewusst und achtsam zu genießen. Egal was wir tun, alles können wir zu einer Achtsamkeitsmeditation wandeln, es wenigstens gelegentlich nutzen, um zu wachsen, um uns zu verbessern. Auch können wir uns achtsam auf ein Objekt konzentrieren, die sogenannte Objektmeditation zur Erreichung der Achtsamkeit verwenden. Wie verändert sich ein Objekt in unserer Wahrnehmung, wenn wir es sorgfältig beachten, nicht einfach flüchtig den Blick darüber gleiten lassen, sondern mit voller Konzentration dieses eine Objekt fokussieren? Dabei wird die Konzentration immer geübt, die entstehenden Phänomene kommen immer klarer hervor. Wenn wir uns meditativ beschäftigen, dann können wir danach die Dinge so betrachten, wie es ein Dritter machen würde, der die Vorgeschichte nicht kennt, der neu an die Sache herankommt. Sind wir dann noch der Körper, den wir als unser Ich begreifen? Oder können wir uns abtrennen von der physischen Existenz hin bewegen zu der Position dieses Beobachters, der nicht mehr verbunden scheint mit dem Körper? Hier gilt es, die Konzentration auf das Erreichen der Beobachterposition zu richten. Die Atmung fließt, der Geist zieht auf sein eigenes Selbst, gibt die Macht ab, lässt ab von jedweder Kontrolle. Hier setzen wir uns zum Üben in ein Straßencafé, beobachten die Menschen, die an uns vorbeigehen. Sie kommen auf uns zu, sehen uns vielleicht kurz in die Augen, dann gehen sie weiter. Wir werden sie wahrscheinlich nie wiedersehen. Wir haben hier keine Kontrolle, lassen alles gleiten, geben jede Macht ab. Der Geist hört auf zu denken, der Körper übernimmt die Kontrolle. Unsere Konzentration vermischt sich mit der klugen Führung unseres Körpers. Der Geist hört auf zu beobachten, wird langsam nur noch sein. Wenn wir nun anfangen, wieder abzuschweifen, wenn dies und jenes durch uns zuckt, jene Idee, eine Emotion, ein Gefühl, dann können wir das Denken als das Denken betrachten, das eben losgelöst vom Geist anfängt, seine Kapriolen zu machen. Wenn dabei nun schlechte Gedanken auftauchen, etwa Hass, Gier und Verblendung, dann sind diese Gedanken isoliert von unserem Geist zu sehen. Sie gehören nicht mehr zu uns, wir müssen uns für sie nicht mehr schuldig fühlen. Wir sind nicht der Hass, nicht die Gier und schon gar nicht die Verblendung. Der Weg aber, das sind wir, der ist unser Ziel. Buddha sagte einmal, am Morgen zog sich der Erhabene an, nahm seine Schale und Robe und ging, um Almosen zu erhalten. 1 und 1 ist 1. Angenommen, es käme ein Medikament auf den Markt, welches uns vorgaukeln würde, dass die Zeit gefühlt viel länger wäre, dass also gefühlt viel mehr Lebenszeit vorhanden sei, als wirklich ist. Die Zeit kontrollieren, was eine wunderbare Vorstellung, sich ein paar Wochen mehr Leben erkaufen. Die Hypochonder der Umgebung fühlen sich sofort besser, gestern noch am Abgrund, heute schon einen Schritt weiter. Gefühle unterdrückt der moderne Mensch so gerne, dafür mehr Konsum wird immer mehr das alles bestimmende Highlight der schlichten Existenzen. Das Leben ausdehnen mit einer kleinen Pille. Die Hersteller könnten sich eine Goldgrube schaffen. Wer würde nicht so eine Pille kaufen? Die ängstlichen Hominoiden sehen das wahre Sein nicht. 1 und 1 ist 1. Siehst du die Zahlen riesig und in roter Farbe vor deinem geistigen Auge? Nun, etwa so verhält es sich mit der Realität, die in erschreckter Gesellschaft zu wenig geschätzt wird. Was ist real? Was bilden wir uns ein? Was versuchen uns andere Menschen vorzugaukeln? Schließe die Augen. Siehst du irgendetwas vor dir? Dann schiebe das Irgendwas erst einmal zur Seite. Stell dir stattdessen das Gesicht eines deiner Liebsten vor, Vater, Mutter, Kind, Partner, egal wer. Siehst du es vor dir? Nun schiebst du das Gesicht zur Seite, lässt einen anderen Menschen, einen weiteren deiner Lieben, vor dir auftauchen. Betrachte das Gesicht, aber schiebe es erneut weg. Nun stelle dir den Blick auf deine Straße vor. Betrachte das Gewohnte. Halte wieder die Einzelheiten vor deinem inneren Auge fest. Dann schiebe auch dieses Bild wieder weg. Jetzt stelle dir bitte einen großen roten Schriftzug vor. In dicken Zahlen steht vor deinem inneren Auge nun 1 plus 1 ist 1. Die Zahlen werden immer größer und werden von der Farbe her rot, sind nun groß wie ein zweistöckiges Gebäude, nehmen den ganzen Raum vor deinem inneren Auge ein, verblassen dann aber plötzlich wie ein geplatzter Luftballon. So, wo hast du die Zahlen gesehen? In welchem Raum hat sich die Angelegenheit abgespielt? Woher kamen die Gesichter deiner Liebsten? Echt waren die ja nicht, oder? Deine Straße, die eben noch vor deinem inneren Auge klar zu sehen war, wo ist die geblieben? Woher kommen all die Bilder und Filme, die dir das Ego einspielt, die in deinem Gedankenpalast echt waren, die dir Angst und Schrecken eintrichtern? All die Ängste, die sind ja wirklich echt oder nur eingespielte Illusionen? Kam es denn schon so, wie du es dir eingebildet hattest? Doch wohl eher nicht. Trugbilder, Schall und Rauch, alles nur Launen unseres Egos. Nichts ist real, alles sehen wir durch Filter. 1 und 1 ist 1 steht in großen roten Lettern jetzt wieder vor dir, zum Greifen nah, aber eben nicht echt. In welchem Raum erscheint dieses Bild? Siehst du es vor dir? Es erscheint wie echt, ist es aber nicht, alles ist nicht echt, nur die Erleuchtung, die ist es. Aber werden wir Menschen jemals lernen? Und wenn wir lernen würden, würde sich etwas ändern? Eher nicht, so stehen die Vorzeichen, das Universum dehnt sich aus, es wird sich auch wieder zusammenziehen. Deshalb ist 1 plus 1 gleich 1 auch richtig, aber es ist eben auch so falsch. Siehst du, lieber Hörer, den Schriftzug 1 plus 1 ist 1 vor deinen Augen. Der Weg ist jedenfalls das Ziel, der ist aber auch unsichtbar. Buddha sagte einmal, mit Sanftheit überwinde den Ärger, mit Güte überwinde den Hass, mit Großzügigkeit überwinde die Selbstsucht, mit Wahrhaftigkeit überwinde die Lüge. Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du Buddha-Blog hörst. Ist dir aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass du nicht mit Konsumbotschaften überhäuft wirst? Bitte hinterlasse mir eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts. Und vergiss nicht, dir meine App Buddha-Blog aus den Stores von Google oder Apple runterzuladen. Tausend Dank und eine schöne Woche.